B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Yo, what's up, Pimp? This Threats. That's right, this Threats, Pimp. And I'm serious about mine. I'm so sincere. Nigga, I'll kill you, I'll chop you up, put you inside the mattress like drug money, nigga.
Drohgebärden und Säbelrasseln. Das ist das Tagesthema heute auf D-Radio Wissen. Das war gerade so eine Drohgebärde und zwar aus dem Hip-Hop. Drohgebärden in der Musik, das ist das Thema, um das wir uns hier in der Redaktionskonferenz heute kümmern. Also dissen, angeben, verbales Plattmachen. Ganz klar Teil der Hip-Hop-Kultur. Warum eigentlich? Warum spielt es so eine große Rolle im Hip-Hop? Und warum in anderen Musikrichtungen nicht? Also warum spielt's im Rock zum Beispiel keine Rolle oder im Jazz? Diesen Fragen wollen wir nachgehen heute in dieser Redaktionskonferenz. Und wir haben, nachdem wir die Sendung vorab bei Google Plus gepostet haben, eine Drohung bekommen. Und zwar ein Foto, ein Bild zu sehen. Ein ziemlich angriffslustig guckender Junge, der die Hand zur Faust hebt. Und er sagt, wehe D-Radio Wissen, wenn das heute keine vernünftige Redaktionskonferenz wird. Wird's nicht, jedenfalls nicht, wenn Axel Ramloh dabei ist. Er arbeitet beim Deutschlandradio Kultur und er hat geschrieben über die politische Komponente von Hip-Hop in den USA und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Axel, grüße dich.
Hey, hallo, schönen guten Abend.
Außerdem noch in der Runde Rachel Gessert.
Hallo, guten Abend.
Christiane Abelein.
Hallo.
Und Christian Schütte. Axel, so, ich habe versprochen, das wird ja heute Abend eine vernünftige Sendung, weil du dich in diese Materie ziemlich reingekniet hast. Du hast geschrieben über Hip-Hop, über die Kultur der Kampfansagen. Was genau hast du da gemacht?
Also ich habe über politische Kampfansagen geschrieben. Es ging in meiner Arbeit, es geht immer noch so ein bisschen weiter, weil ich da noch so ein bisschen weiter dran rumdoktere, geht es darum, wie man sich politisch sozusagen, wie Battle Rap auch politisch sein kann, wie man sich sozusagen nicht mit anderen Rappern auseinandersetzt, sondern sozusagen mit der Politik. Und ich habe mich da genau umgeschaut im Rahmen zwischen 2000 und 2008, als George W. Bush Präsident war, und habe dann gesagt in meinem Fazit, dass es da eine Repolitisierung von Battle Rap gegeben hat, weil sich eben viele Rapper auch im sogenannten Mainstream damit auseinandergesetzt haben, was innenpolitisch und außenpolitisch während dieser 8 Jahre passiert ist.
Okay, wir werden sicherlich über die Battle-Kultur gleich nochmal mehr erfahren. Jetzt lass uns erstmal vielleicht dabei anfangen, Drohgebärden. Wir haben ja von Jay-Z am Beginn der Sendung gerade eine gehört. Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Songs, der Hip-Hop-Songs sind im Grunde genommen Teil dieser Drohkultur?
Oh, das ist aber eine super Frage. Also ich würde sagen, es gibt also es sind unglaublich viele, es ist keine Prozentzahl, aber ich glaube, es gibt wenig Künstler, die nicht in ihrer Karriere mal wenigstens eine oder die andere Zeile gemacht hätten, nicht unbedingt an eine direkte Person gerichtet, sondern eher so an die Allgemeinheit im Sinne von Jungs, kommt ihr mir in den Weg und das wäre nicht gut für euch. Manche machen das sehr viel charmanter als andere garantiert, aber wie gesagt, die Zahl derer, die das machen, ist doch schon ziemlich hoch, einfach weil es, wie du schon eingangs mal erwähnt hattest, tatsächlich so ein essentieller Teil auch dieser Hip-Hop-Kultur ist, dass sich aneinander messen. Und das ist oftmals mit Ironie versehen und leider manchmal auch nicht.
Wie kommt es? Warum ist dieses verbale Säbelrasseln zu so einem elementaren Bestandteil einer ganzen Musikrichtung geworden?
Ich glaube, das liegt einmal, also einer dieser ganz großen Hip-Hop-Gedanken ist ja die Competition. Ne? Also oftmals nicht so, dass wir zusammen, sondern ich gegen dich oder wir gegen die. Gar nicht mal so im Sinne von absoluter Feindlichkeit, sondern in dem Zusammenhang gesehen, wer besser ist. Und es ist natürlich immer relativ einfach zu sagen, ich bin besser, weil du bist einfach so grundschlecht, dass mir das eigentlich ziemlich leicht fällt, weil ich kann das alles ziemlich locker und bei dir ist das alles mega verkrampft. Das ist sicherlich ein Grund und diese Battle-Tradition, dieser Competition-Gedanke, den gibt's ja seit es Hip-Hop gibt, also nicht nur Rap, sondern eben auch Hip-Hop, den gibt es ja auch im Graffiti, den gibt es auch im DJing, den gibt es auch im Tanzen. Und das ist dann, hat sich auch auf Rap übertragen und ist dann natürlich, weil Rap natürlich die Form ist, die heute am leichtesten zugänglich ist, weil man sie ja hören kann und sie auch verstehen kann und interpretieren kann, heute die absolut dominanteste von all diesen Spielarten innerhalb der Hip-Hop-Kultur.
Das Ganze hat einen Vorläufer.
Ja.
Und zwar beginnt es im Grunde genommen bei, jetzt gehen wir nach Jamaika, bei den Sound Systems. Was ist da passiert?
Also die Sound Systems sind im Endeffekt, die Sound System gibt es und gab es auf Jamaika, glaube ich, so seit den 50ern gab es die allerersten Sound System, die dann sozusagen die Live-Musik ein bisschen verdrängt haben. Also das, was man heute so klassischerweise unter einem DJ versteht oder unter einem Party-DJ, aber natürlich also richtig mit auf die Kacke hauen. Und das ist diese Sound Systems, daher kommt auch der Begriff des Toastings übrigens. Das sind dann diese ersten MCs, die sozusagen über diese Beats drüber rappen, um das Wort schon mal einzuführen. Am Anfang eher nur, um so ein bisschen ein paar Ansagen zu machen und ein bisschen lustig zu bleiben unterwegs, auch die Crowd ein bisschen zu motivieren. Die ersten Rapper haben auch so eine Ansage machen dürfen, wie hier, Dave, dein Auto steht da in der Einfahrt, du musst es jetzt wegbringen. Das war ursprünglich auch mal eine Aufgabe der allerersten Rapper. Und diese Soundsystem-Kultur hat sich dann nicht nur in die USA ausgebreitet, sondern unter anderem auch nach Großbritannien und ist dann in den USA in die Bronx gekommen in den 70ern und daraus hat sich dann sozusagen die Hip-Hop-Kultur weiterentwickelt.
Mhm. Ich hätte jetzt von dir gerne mal ein paar Beispiele, vielleicht sogar gerappt.
Oh Gott, okay, wir machen ein Beispiel, weil das hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, weil das hatte wohl jemand schon geschrieben, was wohl der erste deutsche Diss war und da hat jemand geschrieben, es wäre wohl vom Rödelheim-Hartreim-Projekt. Vielen Dank, Rödelheim-Hartreim-Projekt.
Moses Pelham, 1994.
Ja, die aus Frankfurt. Das war damals wohl ein Diss gegen die Fanta 4. Das ist das, was mir auch im Kopf noch vorschwirrt. Ich muss auch zugeben, dass ich das immer im Kopf behalten habe, weil ich mich damit eben auch so ein bisschen beschäftigt habe. Und der geht, vier Stuttgarter Jungs, sie nennen sich fantastisch. Ich wundere mich, was sich die Jungs dabei denken. Sie sind spastisch. Also die haben das besser vorgetragen als ich, das gebe ich jetzt zu. Aber das ist im Endeffekt das, was sie damals gesagt haben. Die Fantas haben auch damals darauf geantwortet. Das kann ich allerdings nicht zitieren, aber es ging darum, zum Hartreim-Projekt gehörte ja auch Schwester S. Und die Fanta 4 Jungs haben dann mehr oder weniger gesagt, dass sie gerne mit dieser Schwester S eben mal im Bett landen würden. Sabrina Settler heute. Das war die Antwort der Fantas. Die kam dann auch relativ direkt. Das war es dann aber auch schon mit diesem Beef, wie es so schön heißt. Aber das war einer der ersten, ja. Wenn nicht der erste in Deutschland.
Ja, Moment, aber von den Fantas gab es auch noch, ich erinnere mich, dass die CD Lauschgift mit einer Situation beginnt, wo die Fanta 4 an einem Frühstückstisch sitzen und eine Radiodurchsage kommt, dass das Rödelheim-Hartreim-Projekt soeben die gesamte deutsche Hip-Hop-Szene übernommen hat und allen fällt irgendwie der Eierlöffel aus der Hand und sie brüllen, Scheiße. Also eine gewisse Ironie des Ganzen.
Genau, das ist eben wieder die Ironie der Fantas, genau.
Genau, okay, pass auf. Wir machen musikalisch weiter, bevor wir uns später noch dem deutschen Dissen, aber auch nochmal der Geschichte weiter widmen. Jay-Z und Threads, wir haben den Anfang des Songs schon gehört. Threads von Jay-Z in dieser Redaktionskonferenz, die sich mit dem Tagesthema Drohgebärden beschäftigt und speziell gucken wir in dieser Sendung auf Drohgebärden und Machtgehabe in der Musik, vor allen Dingen im Hip-Hop. Wir haben schon gesagt, die Wurzeln des Ganzen liegen in den Battles, in den jamaikanischen Sound Systems. Die Kultur der Kampfansage ist essentieller Teil des Hip-Hop. Wir haben gerade, während der erste Titel hier lief, uns auch gerade mal gefragt, dieses ich bin härter, ich bin cooler, ich bin authentischer, wie das eigentlich alles wirkt. Ich habe die größere Goldkette, was auch immer, Rachel. Wie wirkt das zunächst erstmal amerikanische Phänomen auf dich?
Also mich wirkt es erstmal super fremd und ich glaube, wenn jetzt da jemand so in der Bahn wäre, der so mit Goldkettchen und Hey-Hey-Gehabe käme, dann würde ich wahrscheinlich so leise vor mich hingrinsen, vielleicht aber auch versuchen, ihn das Grinsen nicht merken zu lassen, weil wenn ich den Eindruck hätte, dass diese sehr zur Schau getragene Aggressivität also dann tatsächlich echt und authentisch ist, dann würde mich das natürlich auch erschrecken oder das empfände ich dann als bedrohend. Aber sonst lächerlich und abstoßend, um es jetzt so hart zu sagen.
Christiane, du hast gerade schon, während die Musik lief, verraten. Du hast privat damit ein bisschen zu tun.
Ja, das CD-Regal zu Hause ist voll mit Hip-Hop, allerdings nicht auf meiner Seite, sondern auf der meines Mannes, der früher tatsächlich sehr viel Hip-Hop gehört hat und gerade diesen harten. Bei mir hat es über die Fugees und Wu-Tang Clan hinaus irgendwie nicht gereicht. Was zum einen ein bisschen daran liegt, dass ich halt gerne mitsinge und das ist bei Hip-Hop so ein bisschen schwierig. Und zum anderen mit dem einzigen gesanglichen Teil von Hip-Hop, der nämlich den Frauen sehr häufig irgendwie zugestanden wird und damit auch die Rolle der Frauen. Ich habe gerade bei dem Lied schon mal mitgehört, über so ein kleines Yeah hinaus darf man nicht. Und wenn man sich mal die Videos anguckt, dann ist ja die Frau tatsächlich auch gerne schmückendes Beiwerk und der coole Poser irgendwie vorne. Man darf vielleicht gerade noch so auf der Autohaube liegen und sich räkeln. Das ist nicht so ganz mein Frauenbild. Und
das deines Freundes?
Aber es kommt ja auch nicht.
Aber es ist ja auch nicht das einseitige Frauenbild im Hip-Hop. Muss man auch dazu sagen.
Da darfst du jetzt gerne reingehen und das verteidigen. Da kenne ich mich vielleicht zu wenig aus dafür. Aber es ist natürlich, also in den Videos und den Plakaten und den CD-Covers schon häufig irgendwie so.
Das kommt drauf an, welchen Cover das sind, ja, das stimmt. Aber gerade wenn du sagst, der Wu-Tang Clan, Wu-Tang Clan hat ja auch einige ganz gute Ansagen, als die irgendwie 94 mit ihrer ersten Platte rauskam und auch danach noch, da gab es auch einige Sachen. Finde ich dann aber cool, dass du das auch gehört hast, auf jeden Fall.
Ja.
Weil da gibt es auch einige sogenannte Skits, einige von diesen Gesprächsteilen, wo die echt so dermaßen auf ihre Gegner einprasseln. Auch einige der Leute machen das auch heute immer noch vom Wu-Tang Clan. Das ist manchmal sehr, sehr, sehr plastisch beschrieben, auch wie Leute da nicht nur bedroht, sondern auch umgebracht werden. Gibt es tatsächlich auch. Und selbst die Fugees haben ja ab und an so ein bisschen Battle-Elemente in ihren Sachen drin gehabt. Also im Sinne von, dann aber eher im Sinne von, ihr seid alle ziemlich wack, weil ihr alle nur so einen Scheiß macht. Und wir konzentrieren uns eher so auf das Geschichten erzählen und auf die Probleme unserer Umgebung. Aber auch da sind dann Battle-Elemente drin. Ne? Battle ist... Also man kann auch hart battlen ohne, also die besten Battle-Raps sind fast dann schon die jemanden wirklich fertig machen, ohne einmal irgendwas Böses sagen zu müssen, weil du einfach nur so mit Fakten rüberkommst, dass der andere dann theoretisch im Grund und Boden versinken will. Weil das ist ja auch so ein Problem, also was Problem, eine essentielle Sache am Battle, dass man eben guckt, wo hat der andere seine Schwächen, wo kann ich ihn angreifen, wo bin ich eindeutig stärker und wo sind vielleicht so ein bisschen so kleine Widersprüchlichkeiten in seiner Biografie, wo ich dann tatsächlich richtig rangehen kann. Und auch das haben die Fugees, da waren die Fugees auch nicht so schlecht daran.
Das klingt aber, dass man den Gegner irgendwie tatsächlich ganz genau beobachtet, alles wahrnimmt, was der macht.
Ja, also
das passiert, ja.
Das passiert tatsächlich, ja. Also gerade in so ein Jay-Z hatte ja mal, es gibt einen legendären Battle, wo es auch zum Teil gut unter die Gürtellinie geht mit Nas. Die sind ja heute wieder Freunde und arbeiten viel zusammen, aber da gab es einen fast schon epischen Battle, möchte man sagen, mit zwei Songs, Takeover und Ether, wo die sich auch wirklich, das ist ein sehr bekanntes Beispiel, wo die sich wirklich auch auf Kleinigkeiten hingewiesen haben und das waren dann nicht mal so Bösartigkeiten, also nicht mal so fiese Worte, sondern einfach so kleine Bösartigkeiten, die dann eben so das Selbstbild des anderen so ein bisschen entschärfen und lächerlich machen. Und jetzt gerade in diesem Fall, was wir jetzt gerade gehört haben, das ist natürlich, das ist schon, also mein Unterschied, also meine Wahrnehmung davon ist, dass ihr müsst euch so vorstellen, ich sitze halt hier das ist so einer meiner Lieblings-Battle-Songs und ich kann halt hier einfach mitrappen, put that knife in you, take a little bit of life from you und ich finde, kommt mir das Blut in den Adern hoch vor Freude.
Aber wieso eigentlich? Also...
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich so eine Testosteronsache ist und
das
ob man dann
auch gerade vorschlagen,
viele Leute tatsächlich einfach, man kann halt einfach, wenn man das jetzt sozusagen mitrappt, auch mal so sagen, stellt euch vor, ihr hattet heute irgendwie Stress mit irgendjemandem auf Arbeit oder was weiß ich was mit wem und dann kannst du dir halt so rein imaginär eben so ein bisschen deinen Frust ablassen. Vielleicht ist es tatsächlich auch das. Und es macht halt einfach Spaß. Es sind halt einfach auch wirklich viele witzige, also auch in diesem Song so viele witzige Bilder mit drin. So, I George Bush the button. Also ich sorge dafür, dass hier alles hochgeht. Oder I Castor Troy you. Castor Troy ist aus dem Film Face Off, wo das Gesicht ausgetauscht wird. Das sind einfach so kleine, nette, versteckte Sachen, wo ich jedenfalls immer noch auch so ein bisschen lächeln muss.
Also du amüsierst dich ja über die kleinen Details. Wir haben eben aber gerade auch nochmal drüber gesprochen, dass, sagen wir mal, die grobe Botschaft, das grobe Drohen und sich wichtig machen dann hierzulande bei Leuten, die nicht in dieser Hip-Hop-Kultur sozusagen zu Hause sind oder da ein Faible für haben, einfach lächerlich wirkt. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das schon nachvollziehen, aber das ist natürlich dann auch meistens so. Also ich kann ein anderes Beispiel nennen. Ich bin jetzt erst seit wenigen Jahren, kenne ich mich wirklich mehr mit Techno-Musik und mit elektronischer Musik aus. Und das waren bis vor einigen Jahren war Techno für mich tatsächlich ignoranterweise dann nur sowas wie Scooter in der Drehe. Und ich kenne mich auch erst seit so 5, 6 Jahren beschäftige ich mich mit anderer Musik als mit Hip-Hop, zum Beispiel mit Popmusik. Und Popmusik war für mich bis vor 5, 6 Jahren Aqua mit Barbie Girl. Und ich habe vorher nicht wirklich gewusst, wie tief Popmusik gehen kann. Wenn man natürlich jetzt nur so einseitig damit konfrontiert wird und nicht zum Beispiel auch weiß, dass Jay-Z auf derselben Platte zum Beispiel auch einen Song gemacht hat, wo es darum geht, dass er die Fehlleistungen der Regierung bei Hurricane Katrina anprangert. Oder es gibt auch einen Song auf dem Album, wo er darüber trauert, dass sein Neffe gestorben ist in einem Auto, das er ihm gekauft hat. Wenn man das natürlich dann alles wieder zusammen sieht, dann relativiert sich das alles auch schon wieder so ein bisschen. Aber wenn man natürlich, und das wird natürlich auch medial verstärkt, logischerweise immer noch, es gibt kaum eine Veröffentlichung in der Presse, auch über sozusagen diese ernsthaften Rapper mit diesen guten Themen, wo nicht nebenbei immer noch mal erwähnt wird, ja, das ist jetzt ganz anders als dieser Angeber-Gangster-Rap mit den Frauen. Es gibt kaum eine Veröffentlichung, einen Pressetext über Hip-Hop, wo das nicht irgendwie erwähnt werden müsste, um diesen Gegensatz nochmal aufzuwenden und um diesen vorhandenen Stereotypen zu spielen.
Und du meinst, diese Gegensätze, die gibt es gar nicht so, wie sie postuliert
werden? Nein, das finde ich nicht. Also ich finde, also ein anderes Beispiel, das habe ich nochmal, ich habe geschrieben, als ich diese Arbeit geschrieben habe, ging es eben auch darum, es gibt eben diesen Conscious Rap, der so sozialkritisch ist, und es gibt diesen Gangster Rap. Das eine ist politisch, das andere ist brachial. Was ist denn politisch? Also Gangster Rap, wenn jemand darüber redet, wie es Leben unter schwierigen sozialen Umständen ist, warum hat das keinen politischen Faktor? Und auf der anderen Seite, wenn jemand, ganz übertrieben gesagt, jetzt über Blumenkästen redet, wo ist denn da die Relevanz? Also ich glaube nicht, dass man das so in diese zwei Lager aufspalten kann. Es ist natürlich, wir kennen das ja selbst, man versucht das immer irgendwie so stark wie möglich herunterzubrechen, damit es jeder irgendwie verstehen kann, zu einem gewissen Grade. Aber das ist natürlich wie in allen Dingen des Lebens, auch bei Hip-Hop und auch bei Battle, einfach dann eine ganz, ganz schnelle und ganz, ganz starke Vereinfachung.
Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass du eben gesagt hast, es ist zum Teil eine Verkaufsstrategie zu sagen, hier, unsere Jungs oder Mädels, die wir da vermarkten wollen und deren Tonträger wir verkaufen wollen, die sind nicht so wie die, jetzt geht hier gerade ein kleiner Gong los. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bekommen wir jetzt gerade eine wichtige Durchsage. Lass uns mal gerade dabei bleiben.
Ja.
Du sagst, es ist möglicherweise ein Verkaufsargument, wenn ein Rapper gerade nicht dieses Klischee des Drohens erfüllt. Heißt das im Umkehrschluss, dass sich diese Drohgebärden gar nicht mehr gut verkaufen?
Also ich glaube, wenn man so ein bisschen auf die historische Entwicklung guckt, es gab mal eine Zeit, das wäre jetzt meine Meinung, dieser Zeitpunkt, als Rap sehr stark kommerzialisiert wurde, das ist dann so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo du diesen wirklich großen, großen Durchbruch hast mit sehr, sehr viele Platten verkaufen, mittlerweile über 1 Million Einheiten und so weiter und so fort. Da ging es, das war auch gerade so eine Phase, wo Gangster-Rap sehr, sehr populär war, und danach gab es aber wieder andere Phasen, wo sozusagen eher so Party-Rap mehr populär war. Im Endeffekt, aber selbst, da kann man jetzt über Musikindustrie diskutieren, ne? Selbst wenn ein großes Label einen sozialkritischen Künstler vermarktet, dann wird das auch eine bestimmte Vermarktungsstrategie mit da einher haben. Aber wenn du auf deutschen Hip-Hop zum Beispiel guckst, da gab es ja diese berühmt-berüchtigten Akro-Jahre, ne? Akro-Berlin, auch das, so dieses, wo viele so geschrieben haben, das Ende des deutschen Hip-Hop, was meiner Meinung nach auch überhaupt nicht stimmt. Aber diese Zeiten sind tatsächlich so ein bisschen vorbei. Es gibt bei uns jetzt wieder eine viel differenziertere Rap-Hörer. schafft. Das merkt man zum Beispiel, das habe ich übrigens bei euch zum allerersten Mal im Radio, glaube ich, gehört, Crow und Easy, das lief auch mal in der Redaktionskonferenz. Mhm. Das ist jetzt so ein poppiger Rap-Ansatz, die Single ist schon Gold gegangen, das Album wird in 2 Wochen garantiert auch Gold gehen und das hat dann wieder überhaupt nichts mehr mit diesen Drohgebärden zu tun. Das ist eine ganz andere Dimension wieder von Hip-Hop und hoffentlich auch so ein Teil, der dann auch mal in der deutschen Öffentlichkeit so dieses Hip-Hop-Bild so ein bisschen mehr zurechtrücken kann.
Mhm. Kommen wir jetzt musikalisch mal zu jemandem, der etwas bekannter geworden ist. Notorious B.I.G., den hast du dir jetzt als nächstes ausgesucht.
Ja, unbedingt. Ganz unbedingt. Soll ich sagen, warum?
Ja.
Aha, okay. Also, wir machen einfach jetzt hier einen fließenden Übergang. Notorious B.I.G. ist auch so ein bisschen mit Jay-Z verlinkt. Die hatten auch mal zusammen einen sehr starken Battle-Track übrigens. Aber Notorious B.I.G. Hat auf seinen Platten Ready to Die und Life After Death auch einige super krasse Ansagen gemacht. Man muss aber dazu sagen, dass er diese Geschichten mehr erzählt hat, sich mehr ausgedacht hat, als er sie tatsächlich erlebt hat. Das ist auch sehr oft der Fall. Aber nichtsdestotrotz ist das auch sehr gutes Entertainment. Muss man wirklich einfach sagen, Battle Rap ist für viele Hip-Hop-Fans pures Entertainment. Auch in diesem Fall Notorious B.I.G. und Warning. Und wir werden danach sicherlich nochmal reden, dass es aber auch da traurigerweise natürlich einen Schritt zu weit gehen kann. Aber erstmal den Song.
Notorious B.I.G. Auch ein Beispiel dafür, Axel, dass das mit den Drogen manchmal auch ein bisschen zu weit gehen kann.
In dem Falle ja. Also vielleicht nochmal hier kurz, um mit dem Zitierspiel weiterzumachen. Touch my cheddar, feel my Beretta. Super. Und das natürlich, um das noch kurz einzuordnen, hier natürlich so eher eine Geschichte erzählt. Ne? Erstmal so ein bisschen, okay, da will irgendjemand an meine Kohle ran. Und darüber hinaus baue ich dann sozusagen meine Drohung auf. Und wie jetzt in dem Songende ja auch gesehen, hat das ein böses Ende für die Jungs genommen. Ist im Nachhinein alles aber eigentlich gar nicht mehr so witzig, weil ja, das wissen bestimmt auch ganz viele, Notorious B.I.G. ja 1997 tatsächlich erschossen worden ist. Auch ein paar Monate nachdem Tupac Shakur erschossen worden ist, alles sehr oft zusammengefasst unter diesem East Coast, West Coast Battle. Das haben bestimmt ganz viele schon mal gehört, wo es eben dann, das ist auch alles immer so ein bisschen vereinfacht und verstärkt worden, sich sozusagen zwei Küsten miteinander bekriegt haben, die einen gegen die anderen. Tatsächlich ist es so, dass Notorious B.I.G. und Tupac eine Weile lang mal befreundet waren. Dann gab es einen Angriff auf Tupac. Es war nicht so ganz klar, wer dahinter steckt. Es war eben auch diese Zeit Mitte der 90er, wo es um richtig viel Geld ging und um richtig viel Einfluss und Macht. Und dann ist eben erst Tupac unglücklicherweise erschossen worden. Und wenige Monate danach Notorious B.I.G. Beide Morde bis heute nicht endgültig aufgeklärt. Da gab es auch ganz viel an Diss-Tracks und an Beleidigungen und an Androhungen von Gewalt. Und das hat halt in diesem Falle dann leider dazu geführt, dass zwei Menschen gestorben sind. Zwei sehr bekannte Menschen, die dann auch im Nachhinein heute ja hochstilisiert werden, zum Teil auch zu Recht, als zwei der ganz, 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 ganz Großen.
Wir sprechen in dieser Redaktionskonferenz über Drohgebärden im Hip-Hop und zwar ist uns aus Berlin Axel Ramlo vom Deutschlandradio Kultur zugeschaltet. Du hast geschrieben über die politische Komponente von Hip-Hop, vor allen Dingen in den USA. Soweit, wir müssen jetzt an dieser Stelle kurz noch eine weitere Drohung aufklären. Wir haben einen Gong gehört. Vor dem Song. Der hat uns so ein bisschen aus dem Konzept gebracht und es ist tatsächlich eine Drohung oder eine kleine Androhung. Es wird möglicherweise einen Stromausfall geben um 18.40 Uhr, ein kleiner Testdurchlauf, ob hier Notstromaggregate tatsächlich funktionieren. Also im Grunde genommen schon eine kleine Drohung, dass gleich irgendwie hier Blackout sein könnte. Wir hoffen natürlich das nicht und warten mal die nächsten 5 Minuten nach ab und gucken, was um 18.40 Uhr passiert und ob wir hier dann immer noch alle zusammengeschaltet sind und auch senden. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Rachel, du hast gerade die Posts angeguckt nochmal.
Ja, und da hat uns Paul Menz geschrieben auf Google Plus und da geht es jetzt wieder mehr nicht um diese tatsächlich dann sehr ernst gewordene Auseinandersetzung, sondern er sagt allgemein, geht es wirklich ums Drohen oder auch um das Verhöhnen des Gegners? Weil wenn man sich zum Beispiel Turniere anschaut, wie das VBT Video Battle Turnier oder das VBT Splash, dann erkennt man, dass der Großteil nur Spaß ist. Man verhöhnt sich gegenseitig auf der Bühne oder im Video, ist aber im echten Leben gut befreundet. Also alles nur Show,
Mhm, definitiv, also zu großen Teilen auf jeden Fall immer. Es gibt ja die sogenannten Freestyle-Battles, ne, live auf der Bühne. Man muss sich sozusagen live ausdenken, was man sagt. Ich war erst vor zwei Wochen auf einem und da haben mich wirklich auch wieder zwei Leute, es war episch, würde man sagen, 20 Minuten lang in drei Runden, also dermaßen mit Familienbeleidigungen und mein Gott, sind das alles, also rundherum jede Beleidigung, die man sich wirklich ausdenken kann und schlimmer. Und sehr unterhaltsam. Und das haben aber alle gefeiert. Und du musst dir halt vorschlagen, A sagt zu B, du bist echt der größte Vollidiot aller Zeiten. Und B lacht sich halt einfach tot darüber, weil A das so wunderbar, in so wunderbaren Worten formulieren konnte. Und am Ende freuen sich beide, dass es einfach so ein epischer Battle war und man sich so lustig aneinander messen konnte. Also es ist tatsächlich so, dass das großer Teil davon ist wirklich auch Spaß. Und viele Leute können darüber auch echt gut lachen. Definitiv. Auch wenn es mal, wenn man es auch vorher ankündigt, auch wenn es ein bisschen persönlich wird, also bei so einem Rap-Battle wird dann oftmals darüber erzählt, dass man zu klein wäre oder man ist zu fett oder man hat eine scheiß Frisur, was immer halt so an einem Gegner auffällt. Auch viel mit Stereotypen wird da gearbeitet, aber solange es witzig verpackt ist, gibt es da eigentlich nie Probleme.
Aber ist das dann widerspricht, das hört sich ja so ein bisschen an, als wäre da auch so einiges an Ironie und Selbstironie mit dabei bei diesen Auseinandersetzungen. Widerspricht das nicht aber auch diesem Gedanken des der Authentizität und ne, ich bin glaubwürdig und ich mein's echt hier?
Ich glaube, Authentizität ist ein schwieriges Wort. Ja. Und ich glaube, das hat Authentizität.
Hey, wir können das besser aussprechen als du.
Das höchstwahrscheinlich. Auch für nächstes Mal, ja. Höchstwahrscheinlich. Ich kann es nur aufschreiben.
Authentizität.
Authentizistisch. Jedenfalls die Realness, sagen wir es so.
Realness.
Hat ja gar nichts so damit zu tun, ob man jetzt das alles ernst meint und böse ist, sondern hat dann vor allem das damit zu tun, ob man jetzt sozusagen keine, sich nicht irgendwie überstilisiert in einem Maße, was nicht echt wäre. Also angeben ist super und auch gerne angeben, dass man irgendwie der Allergeilste ist und von mir aus drei Lastwagen mit zwei Händen hochheben kann. Aber es muss halt in diesem Hip-Hop-Rahmen authentisch bleiben. Da gibt's, das ist dann so diese Diskussion, dass die Fanta 4 eben nicht authentisch sind, weil die sich ausverkaufen, weil die halt sehr viel Pop-Elemente in ihrer Musik haben. Es gibt dann auf der anderen Seite eben immer wieder im härteren Rap-Bereich dann den Vorwurf des Ausverkaufs, weil man überhaupt kein echter Gangster ist, weil man dann nur so tut und das alles nur so verherrlicht, weil man glaubt, dadurch irgendwie jemanden ansprechen zu können. Aber auf so ein Hip-Hop-Battles ist dann halt tatsächlich wenn beide Leute was können, wenn beide Leute richtig gut sind und dann hat eben an einem Tag der ein bisschen die Oberhand, dann ist das überhaupt kein Problem. Und ein ganz anderer wichtiger Aspekt im Hip-Hop ist der Respekt. und wenn man da auf der Veranstaltung, wo ich jetzt zum Beispiel war, da gibt's ganz große Richtlinien. Wir behandeln uns alle respektvoll, weil jeder, der sich hier auf diese Bühne traut, der kann schon mal definitiv was.
Respektvoll also sich beschimpfen?
Das kann
das
man
hört
tatsächlich
sich für mich ja. Jetzt erstmal widersprüchlich an.
Nö, das geht wirklich. Also wenn man cool genug ist, zu wissen, dass das jetzt gerade nur ein Freestyle-Battle ist, wo es nur darum geht, sich lyrisch zu messen, wer auch die größere Fantasie hat, wer spontan sich schneller witzige, aber witzige, vielleicht auch dumme Dinge ausdenken kann, die sich reimen oder die müssen nicht mal reimen, die müssen einfach nur cool klingen im Notfall, dann geht das alles friedlich ab. Also ich habe schon Leute, die haben sich die schlimmsten Dinge um die Ohren geworfen und dann ist der Beat zu Ende und dann umarmen die sich.
Ich muss schon die ganze Zeit an Shakespeare denken, wenn du hier erzählst.
Ja.
Und zwar an die Szene in Romeo und Julia zwischen Mercutio und Tybalt, wo es eigentlich ganz eine totale Battle gibt und die sich beschimpfen eben mit Familienbeleidigungen zwischen diesen beiden Familien, die sich ja hassen, wo blöderweise Romeo und Julia sich dann verlieben ineinander und es genauso böse ausgeht wie dann bei Notorious B.I.G., dass nämlich Mercutio aus Versehen erstmal Tybalt Mercutio erschießt und Romeo dann Tybalt und deswegen muss er fliehen.
Oder er
und deswegen sticht. Kommen die nie wieder. Ja, je nachdem. In dem Film mit Leonardo DiCaprio
erschießen
sie sich nämlich. Und das nehmen mittlerweile auch sehr viele Theaterbühnen auf in Neuinszenierungen und es hat auch in manchen, also in Düsseldorf gab es zum Beispiel vor zwei Jahren eine Inszenierung, wo das eben genau wie ein Hip-Hop-Rap inszeniert wurde, weil die Sprache von Shakespeare halt auch so funktioniert die ganze Zeit.
Ja.
Und ich konnte dir jetzt irgendwie in jedem zweiten Satz dachte ich so, krass, das ist irgendwie Shakespeare, was du mir hier erzählst.
Ja, viele Rapper sagen ja auch, sie wären der Shakespeare ihrer Zeit, das ist auch, hört man oft. Stimmt nicht immer, aber manchmal schon. Definitiv.
Also es geht quasi auch eben um Sprachwitz, um
Ja, also genau, es geht nicht immer nur darum zu sagen, ich bin irgendwie härter als du, das geht gar nicht. Es geht um die Grundfrage ist eigentlich die, ich bin besser als du.
Okay.
Und ich kann dich aber auch immer noch respektieren, wenn du immer noch gut bist und solange du dich irgendwie nicht vor, also was man jetzt schwer respektieren könnte, wäre sowas wie einen auf den großen Macker machen und dann sowas rhyme wie yo, ich bin im Haus und da ist die Maus und ich hau aus raus, denn ich bin der Körper Klaus, ja. Das ist dann wieder kein Respekt, weil das ist einfach, ne, das kann jetzt aber gar ich. Das ist halt, wenn man diesen authentischen, ich habe es richtig gesagt, Grundrahmen mitbringt, dann, man muss dann aber auf der anderen Seite wieder sagen, auch das muss man fairerweise dazu sagen, es gibt auch genügend so eine Veranstaltung, wo einfach irgendjemand aus Hardcore-Fantum oder jemand aus dem Umfeld oder auch mal der Künstler selbst das einfach dann irgendwie persönlich nimmt und dann rastet irgendeiner aus und dann geht eine Sicherung durch und dann gibt's eben mal so eine kleine Prügelei. Gibt's auch. Es ist nicht alles friedlich. Also das wäre auch Müll, das zu sagen. Es gibt schon noch viel Competition, viel sportliche Competition, aber eben ab und an auch ungesunde Competition. Das stimmt schon. Aber es ist eben, man kann es eben auch nur nicht nur darauf reduzieren.
Ich gucke übrigens gerade auf die Uhr. Es ist 18.41 Uhr.
Wir senden noch.
Wir sind immer noch verschaltet. Das heißt, die Drohung, uns würde hier möglicherweise für ein paar Sekunden der Strom geklaut. Ist nicht. Wir sind immer noch da. Sehr gut.
Yeah.
So, du hast ja die Musik für heute Abend ausgesucht. Ja. Und zwar hast du Hass und Hoden.
Ja.
Eine Kombo aus Köln ausgesucht. Ja. Und zwar, weil sie als Beispiel dafür gilt, dass es auch tatsächlich ganz schön ironisch zugehen kann. Das
kann super witzig sein. Wir hören einfach mal sofort rein.
Veni, Vidi, Fiki.
Jawohl.
Heißt das Stück. Veni, Vidi, Fiki von Hass und Hoden. Christiane ist sprachlos.
Ja, ich habe echt konzentriert zugehört, um den Titel und den Bandnamen quasi auszufüllen mit Niveau, wie du es uns angekündigt hattest. Naja, also ich bleibe immer an diesen Schlagworten hängen, wie so Schwuchtelopfer ficken. Er stellt die Frage und sie nickt brav. Ja. Ich bin wahrscheinlich einfach total humorlos für sowas. Erklär's mir.
Ich finde, das hat super Humor. Also das ist, du bist für mich, politisch korrekt, Entschuldigung. Du bist für mich eine Schwuchtel, du hast Ohrringe anzuhaben. Das ist schon die beste Line an diesem ganzen Song. Das ist, also ich finde, es hat einfach einen ganz, ganz großen Humor. Es geht eben auch mit anderen fiktiven Rappern ins Gericht. Aber ohne, ich finde, er klingt nicht bedrohlich, sondern er klingt eher so ein bisschen gelangweilt. Und das finde ich total, er klingt total entspannt dabei. Und das finde ich einfach, ich finde das faszinierend, weil das ist eine ganz andere Ansprechhaltung als eben bei diesem ersten Track zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich kann da einfach super drüber lachen. Das ist eher so ein Song zum Zurücklegen. Also du erkennst meine Opfer am Gequietsche meiner Reifen. Super.
Also ich,
Christian, was sagst du
denn? Ja, ich würde mir wahrscheinlich zu Hause das auch nicht unbedingt in meinen Rechner schmeißen. Mhm. Aber ich muss sagen, was ich irgendwie schon bemerkt habe, ist, dass das alles so total entspannt und distanziert und irgendwie nonchalant rüberkommt und dadurch schon so eine gewisse Ironie entsteht, die dann eben halt, da steht sozusagen die Art der Musik und die Art der Darbietung und die eigentlich mangelnde Präsenz im Grunde genommen in der Sprechhaltung oder in der Rap-Haltung im kompletten Gegensatz zu dem, was inhaltlich da uns geboten wird. Das fand ich zumindest jetzt zum Anhören eigentlich mal irgendwie ganz nett. Und ich habe mich jetzt nicht an den ganz konkreten Inhalten so gestört, weil
du ja auch keine Frau bist.
Ja. Vielleicht.
Die beste Line von dieser Band ist aber trotzdem immer noch das noch ganz kurz zu sagen, Graffiti hilft dir nicht, wenn ich dich mit einer Wand beschmeiße. Also, das ist einfach super. Das sind einfach so, das sind eben dann diese, was ich gesagt habe, das sind ja dieser Umgang mit Sprache, man kann ja ganz verschieden damit umgehen. Ich finde, beides hat seine totale Berechtigung. Und beides ist jedenfalls für Hip-Hop-Freunde, für die männlichen. Ich kenne zum Beispiel auch viele Frauen, die das super finden.
Ich finde die Musik auch nicht schlecht. Und also ich habe diese Relaxedheit empfunden als, okay, er ist so cool, dass er sich gar nicht mehr reinhängen muss. Hm. Aber wenn ich nicht den Text hören müsste, fände ich super. Ich höre nur immer den Texten zu, also was man ja eigentlich sogar soll, aber
ja.
Naja.
Geht's aber auch als Instrumentalversion übrigens.
Ah, super, ja, dann schick mal rüber.
Wir wollen in dieser Redaktionskonferenz später auch nochmal über die Frage reden, Warum ist das eigentlich in der Hip-Hop-Kultur so ein großes Thema und nicht etwa im Rock, wo es ja auch härter zur Sache geht? Auch nicht im Pop, es ist auch kein Thema im Jazz oder sonst wo, sondern es ist gerade wirklich typisch für den Hip-Hop. Warum eigentlich? Und Rachel, diese Frage stellen wir jetzt nach draußen auch.
Ja, habe ich schon gemacht via Facebook und Google Plus. Also wenn Sie zuhören und eine Idee haben, woran könnte es liegen, dann posten Sie uns.
Genau, und darüber werden wir dann nach 19 Uhr weiterreden. Sind aber noch nicht ganz durch für diese Stunde. Machen wir musikalisch weiter mit KRS-One. 9mm goes bang. Und warum der Titel, Axel?
KRS-One wird heute in Hip-Hop-Kreisen so als der Teacher und der Educator gesehen. Er hat aber auch als mit seinem Partner als Boogie Down Productions, haben die in den 80ern, Ende der 80er, ich glaube 87, 86 oder 87, das Album Criminal Minded gemacht. Da kommt der Track heraus, wo es eben eines der immer noch wichtigsten Hardcore-Rap-Alben, wo eben auch, wie jetzt gerade wird gleich über Pistolen gesprochen. Und der hat dann aber eine sehr viel weichere Wandlung gemacht. Er hat immer noch viele Battle-Tracks gemacht, aber ist dann in der Wahrnehmung immer zu so einem der ganz, ganz Guten geworden. War er aber damals schon. Und das ist ein sehr, sehr schönes Stück.
In dieser Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen kommen wir zum spannenden Teil des Abends, an dem wir unser E-Aerobic, unser tägliches Rätsel auflösen. Das war heute eine Art akustisches Wimmelbild.
Ja, genau, weil es da nämlich so viel zu hören gab, dass man eben sehr genau hinhören musste, um zu entdecken, was nicht richtig dazugehört. Es ging um sportliche Musik kurz vor London 2012. In einem Monat geht's, glaube ich, los. Da ging es um olympische Sommerhits, also welche Lieder niemals offizieller Hit bei den Olympischen Spielen waren. Diese beiden Titel, die wir da heimlich zwischengemischt haben, die haben wir gesucht und die wurden auch von einigen Hörern gefunden. Wir hören mal rein, wie es klingt.
Die muss man wirklich in Stein meißeln.
Ich habe mich immer selbst in Schutz genommen und habe gesagt, aber Weltrekord habe ich ja schon. Eigentlich muss ich ja gar nicht Olympiasiegerin werden, aber jetzt bin ich und das ist so geil.
Jetzt lass uns doch mal sammeln, was wir da gehört haben. Was habt ihr erkannt?
Eye of the Tiger.
Ja.
We Are the World von Michael Jackson. Queen war dabei.
Ja. Ja. Freddie Mercury, ja, ja. Mhm. Stimmt alles.
Mehr kann ich nicht.
Ich lache nur deswegen, weil wir sind ja eh bei der Auflösung, ja? Weil du mit den ersten beiden Titeln, die du rausgehört hast, genau die getroffen hast, die nicht dazu gehörten, die keine offiziellen Olympia-Hits waren. Also du hast, obwohl der gewonnen. Christian zwischendurch aufs Ohr gequatscht hat, trotzdem noch alles Wesentliche mitgekriegt. Gratulation.
Aha.
Leider hast du nicht geschrieben, sonst hättest du auch das T-Shirt gewinnen können.
Schade.
Deswegen darfst du wenigstens den Sieger jetzt aussuchen. Indem ich mich durch die richtigen Lösungen klicke und du dann irgendwann Stopp sagst, okay?
Ja.
Und dann haben wir ihn rausgewählt. Moment.
Okay. Stopp.
Die Gratulation und das T-Shirt gehen deswegen an Hauke Heyen aus Kiel. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Und bis zu den Nachrichten tauchen wir ein in Mobb Deep, Shook Ones Part 2.
Richtig, das ist von 1995 vom Album The Infamous. Ein ganz klassischer Track, da wird es auch wieder viel darum gehen, Jungs, kommt uns nicht zu nahe. Da geht es vor allem um so Territorium-Sachen, weil die sind aus Queens und sagen im Endeffekt den anderen Jungs, Kinder, Queens, wir sind die Besten, kommt uns nicht zu nahe. Bitte sehr.
Um den Redaktionstisch in Köln sitzen immer noch Rachel Gessert, Christiane Abelein und Christian Schütte und auch immer noch zugeschaltet vom Deutschlandradio Kultur in Berlin, Axel Ramlo. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte, zur letzten halben Stunde dieser Redaktionskonferenz, die im Zeichen unseres Tagesthemas steht, nämlich Drohen und Säbelrasseln. Und Christiane, du hast nach Nachrichten geguckt, die zum Thema passen, was ja übrigens auch Ausgangspunkt unserer redaktionellen Überlegung war. Die Türkei droht mit der NATO, genau. Syrien droht mit der Luftwaffe. Was hast du gefunden?
Ich habe heute gefunden, Frau Merkel, die droht. Und zumindest kam es mir in vielen Strecken so vor der Regierungserklärung, die sie heute vom Bundestag gegeben hat. Und zwar hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie droht im Vorfeld des EU-Gipfels in Brüssel, der morgen und übermorgen stattfindet, und hängt schon mal die Latte ganz, ganz hoch und lehnt gemeinsame Forderungen der EU-Spitze einfach schon mal ab in dieser Regierungserklärung. Und wir hatten auch viele Pressestimmen zum Beispiel heute im Vorfeld schon, wo es selbst aus China hieß, alles dreht sich eigentlich nur um Merkel. Und alle müssen gucken, die zu besänftigen, chinesische Stimmen, französische Stimmen, um irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und jetzt hat sie schon mal nochmal vorgelegt. So. Mhm. Fand ich irgendwie ganz schön. Ansonsten gibt es natürlich in den Nachrichten immer wieder Säbelrasseln, sei es Türkei, sei es NATO. Der Iran zum Beispiel ist so ein ganz typisches Beispiel, wo immer wieder mal gesäbelt wird. Nordkorea, Südkorea auch. Das melden wir zum Teil gar nicht mehr, weil wir sagen, das ist eben reine Propaganda und reines Säbelrasseln. Da muss man jetzt auch niemandem Angst machen, wenn die sagen, wir schlagen gleich aufeinander los.
Mhm. Wollte ich dich gerade fragen. Habt ihr da so ein Nachrichtenkriterium, wann ihr was macht? Weil denn letztendlich ist das Säbelrasseln und das Drohen, das war ja auch Teil unseres Tagesthemas heute, ja dann doch etwas, was in der Welt dann auch Konsequenzen hat.
Mhm. Also es ist natürlich auch der diplomatische Weg, erstmal quasi ziemlich hoch zu starten, damit man irgendwo nicht ganz unter der Latte rauskommt. Und auch sind Protestmöglichkeiten sozusagen, wie heute zum Beispiel hat Syrien auch den UNO-Menschenrechtsrat verlassen aus Protest. Das ist ja auch so eine Geste, eine sehr große Geste. Und das muss man schon melden, aber eben da, wo es so ein bisschen haarig wird, wo man so denkt, oh, da könnte man auch Panik schüren, dann ist man schon besonders vorsichtig. Mhm. Also dann macht man es lieber nicht oder sehr weit hinten in der Sendung. Auch damit gewichtet man ja, was ist besonders wichtig, indem man es weiter vorzieht. Wenn es dann hinten irgendwo läuft, denkt man schon, ja okay, das machen die halt immer.
Mhm. Hm? Welche weitere Meldung hast du mitgebracht?
Ja, dann habe ich mal eingegeben Hip-Hop plus Säbelrasseln. Und habe den Ferris MC, spricht man den überhaupt so? Ja, ne?
Ja.
Von Deichkind gefunden, der auch ein bisschen gerasselt hat und heute gesagt hat, er hasst Berlin. Immer wenn er dort ist, fährt er am gleichen Tag gleich wieder nach Hause, nach Hamburg, weil er es einfach nicht aushält. In Berlin sieht einfach fast überall alles gleich aus, ist durchgerottet und kaputt und jeder Assi, der billig wohnen will, wohnt da. Hamburg hingegen ist die geilste Stadt und hat die beste Luft. Also wenn das mal nicht reines Säbelrasseln ist, dann weiß ich auch nicht.
Zum Auflegen kommt er ja noch.
Ja, also wir haben es nicht gemeldet, aber ich habe es in den Agenturen gefunden, fand ich sehr schön. Eine Meldung, die jetzt mal ernsthaft ist und damit nichts zu tun hat und aus unseren Wissensnachrichten kommt, fällt in die Kategorie Werbung. Und zwar hatten da Forscher untersucht, wie die Kompressionskleidung beim Sport wirkt und meldet tatsächlich immer mehr aktive Sportler berichten über positive Effekte dieser elastischen Spezialsocken, in dem Fall beim Tragen. Wenn man weiterliest, merkt man zum einen, es wurden nur 10 Triathleten getestet, also 10 Testpersonen, und der ganze Test wurde auch noch vom Hersteller dieser Spezialsocken unterstützt. Das ist natürlich ein klarer Fall für die Mülltonne.
Mhm.
Genau. Säbelrasseln gab es auch noch. Das fand ich auch noch sehr nett. Hatten wir nicht, wenn ich es noch finden würde, hatten wir nicht in der Sendung, weil es zu bunt ist. Aber in Österreich, in Salzburg, gab es heute beinahe eine Massenschlägerei sogar. Also da ist ein Streit eskaliert und dieser Streit ging festhalten um Wäscheklammern. Irgendwie scheinen mehrere Kontrahentinnen aus dem Iran und Tschetschenien sich um Wäscheklammern gestritten zu haben. Am Schluss waren 40 Menschen auf der Straße und die Polizeistreifen mussten andrücken, um die Situation zu beruhigen. Also da blieb es nicht nur beim Säbelrasseln oder Wäscherasseln oder wie auch immer man das nennen möchte, sondern da wurde es tatsächlich handgreiflich. Fand ich ganz passend. Und damit zurück ins Studio.
Danke und schön, dass du auch hier gleich sitzen bleibst. Ja. Die Meldung, Ferris MC disst Berlin und sagt, Hamburg ist viel cooler. Axel reiht sich aber schon eigentlich auch in die deutsche Tradition des Dissens ein, die es natürlich auch gibt.
Ja, absolut. Also so gegen in andere Städte blöd finden. Das ist aber heute, glaube ich, also es war viel schlimmer mal eine Weile lang. Eine Weile lang fanden alle in Deutschland Stuttgart ganz blöd, weil da die ganzen erfolgreichen Leute herkamen. Also zum Beispiel der Freundeskreis und Afrop und die massiven Töne. Und dann fanden irgendwann alle Hamburg ganz blöd, weil da die erfolgreichen Leute herkamen, die Beginner und Sammy Deluxe. Und dann fanden alle Berlin ganz blöd, weil Berlin auf einmal nur noch im Mittelpunkt stand mit seinem ganzen Rap, der dann nicht mehr so schülermäßig war, sondern eben ziemlich, ziemlich rough wurde auf einmal. Aber heute zum Beispiel habe ich jedenfalls so das Gefühl, ist diese, das ist alles, da sind wir alle, auch dieses Hip-Hop-Ding auch in Deutschland mittlerweile so erwachsen geworden. Und da gibt es eine neue Generation von Leuten, denen ist das völlig egal, ist so mein übergeordnetes Gefühl. Also mittlerweile arbeitet einfach auch jeder mit jedem zusammen, auch unabhängig von diesen ganzen Genren, die es eigentlich geben sollte. Auch das hat sich mittlerweile alles aufgelöst. Also diesen ganzen Drohgebärden da, das hat sich alles so ein bisschen abgebaut. Ich fand aber ganz interessant, als es darum ging, dass Nordkorea immer losrasselt, das ist, man das eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil es scheint Teil des Programms zu sein. So geht es im Hip-Hop manchmal auch, wenn gewisse Leute irgendwie losrasseln und da gegen irgendjemanden so ein bisschen eine Spitze machen und da in einem Song indirekt wohl jemanden ansprechen wollen, dann meistens ist das halt tatsächlich immer noch so ein Versuch, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erreichen und eigentlich jetzt auf den eigentlichen Streit gesehen oftmals nichts Ernstes. Aber auch da gibt es natürlich, auch da muss man sagen, gibt auch in Deutschland immer noch ab und an Stress zwischen verschiedenen Rappern. Es stimmt immer noch.
Zwischen wem zum Beispiel?
Also ich habe auch einen Song mitgebracht von einem Rapper namens Massiv. Den werden viele sich nicht so gut finden. Ich finde, er ist schon irgendwie ein Original. Ein Original auf jeden Fall. Da geht es auch wieder um Authentizität. Jemand, der aus dem Dorf kommt.
Das hast du geübt, ne?
Ja, die ganzen werden in ganzen Nachrichten. Und dann aber so ganz groß auf einen aus Berlin Wedding macht. Da wurde dann viel drüber gespöttelt. Und da war es eben der Fall, der hat halt immer ziemlich hart auf die Kacke gehauen und wurde dann auch 2008 tatsächlich, man weiß nicht, ob das ist alles auch so eine PR-Geschichte, man weiß jetzt nicht, ob es eine ist oder nicht. Jedenfalls 2008 wurde er angeschossen. Er sagt, hatte einen Schulterdurchschuss. Die Polizei sagt, es war nur ein Streifschuss am Arm. Es war eine Riesendiskussion, aber es war eben damals für die deutsche Rap-Szene schon was Neues, dass ein Rapper angeschossen wird. Da war schon nochmal so ein bisschen Bedenken mit drin. Es gab auch vorher schon so ein bisschen manchmal Messerstechereien. Das gab es auch, dass man damit verletzt wurde. Aber so ein Schuss ist schon nochmal irgendwie eine andere Qualität. Ist aber auch schon 4 Jahre her und seitdem ist Gott sei Dank nichts in der Form, was ich jetzt jedenfalls groß wüsste, passiert. Jedenfalls nichts mit irgendwelchen Schusswaffen.
Ja, von Massiv hast du Eiszeit rausgesucht.
Ja, ein super Song. ich finde den irgendwie ganz witzig. Wie gesagt, Massiv, da scheiden sich die Geister. Es ist auch sehr en vogue, Massiv blöd zu finden. Das fällt einem, kann einem auch sehr leicht fallen. Ihr werdet auch gleich hören, warum. Aber ich finde, er hat schon irgendwie trotzdem was. Er ist eigentlich so ein ganz netter, gemütlicher Bär. Wir hören mal rein.
Eiszeit von Massiv. Wir haben bei Facebook und Google Plus gefragt, warum eigentlich nur oder zumindest hauptsächlich im Hip-Hop gedroht, gedisst und Kampfansagen gemacht werden. Wir haben ein paar Rückmeldungen.
Ja, und die meisten sind sich eigentlich einig, dass es auch was mit sozialen Schichten zu tun hat, woher diese Musik kommt. Also Frieda Kahl schreibt zum Beispiel, der Hip-Hop kommt halt aus den Unterschichten und dort ist ein aggressiverer Alltag im Umgang. Und einige gehen in die gleiche Richtung, also drücken, das ist dann vielleicht ein bisschen anders, also sagen, die Musik ist halt nicht in den Alpen entstanden, sondern in den Ghettos. Und deshalb klingt die auch so. Also es ist ein soziales Phänomen.
Das ist natürlich eine gute Antwort. Also man kann vielleicht noch kurz, um das einzuordnen, für die es nicht wissen. Ne? Man muss eigentlich ganz weit zurückgehen in das Ende der 50er, als in der Bronx in New York ein super Highway gebaut wurde einfach durchgesetzt. Und dann entstand um diesen Highway herum so eine Riesenwüste. Und alles, was an Mittelklasse, an einigermaßen an Geld da war, ist vor diesem Highway, vor diesem Riesenzubringer, um es jetzt ganz vereinfacht auszudrücken, geflohen. Und es ist im Endeffekt dieses Wasteland, also dieses Nichts da übrig gelassen worden. Und das ist dann eben von vielen Ecken, dann war die Bronx eben in den 60ern absolut verkommen, dann wirklich, wo nur die Ärmsten der Ärmsten wohnen konnten und da mehr oder weniger gehaust haben zwischen Ruinen. Also wenn man sich das wirklich mal anguckt, die Bronx, wenn man heute in der Bronx ist und irgendwie in den 60ern da gewesen sein sollte, ein krasser Unterschied. Und eben in diesem Rahmen haben diese ersten Hip-Hop-Sachen angefangen. Das hat sicherlich auf jeden Fall was damit zu tun, ja.
Mhm. Manche, Josef Lamm, auch, dass wir etwas naiv sind, glaube ich, kommt hier so ein bisschen raus. Und fragen zum Beispiel, könnten wir gleich fragen, warum es nicht in Klassik und Schlager irgendwie aggressiv zugeht. Und fragen uns aber, hier habt ihr schon mal Black Metal gehört? Als Gegenbeispiel. Also nicht nur im Hip-Hop geht es zur Sache. Ich musste das googeln, gebe ich zu. Black Metal ist eine Unterform der Metal. Logisch, wie man sich schon denken kann. Und da geht es um, es ist laut Wikipedia satanische Bands, also Bands, die irgendwie Mord, Krieg, Rassismus verherrlichen und offensichtlich auch es mit Aggressivität mit den Rappern aufnehmen können.
An Aggressivität möglicherweise trifft es aber nicht ganz. Denn letztendlich geht es da um sozusagen Macht, um Aggressivität, was ja nicht unbedingt das Gleiche ist wie eine Drohkultur, dass man ganz konkret andere Bands anfeindet. Und ich glaube, dass das auch im Rock, über den ich einigermaßen einen Überblick habe, im Black Metal vielleicht nicht so sehr, aber einfach da so nicht stattfindet. Es gibt eine ganze Menge Poserei, aber das hat nichts mit dieser Battle-Kultur zu tun, die es halt im Hip-Hop gibt.
Also die Aggressivität ist auch da, aber die richtet sich nicht gegen das Genre intern.
Genau.
Sozusagen, ja. Ein anderer meint auch, die drohen eben einander, weil sie sonst nichts zu tun haben. In die gleiche Richtung geht Matthias Holzel, der sagt, weil es Schwachmatenmusik ist.
Jetzt wären wir richtig gedisst.
Ja,
genau. Das kann man so sehen, aber wie gesagt, also ich sehe das anders. Das ist keine Schwachmatenmusik, sondern es ist halt einfach, es ist eine Ausdrucksform. Und das ist aber doch immer so ein bisschen überidealisiert. Das kann man auch zugeben, dass es so eine, aber es stimmt auch immer im Wahn, in einem Kern stimmt das auch. Es ist doch viel besser, wenn man sich irgendwie in der Form irgendwie fetzt, als sich dann tatsächlich gegenüberzustehen. Und auch dazu gibt es dann wirklich Studien, dass eben in gewissen, diese Hip-Hop-Projekte schon einen gewissen Einfluss darauf hatten, und auch immer noch haben, dass man eine Ausdrucksform hat und dann sich eben eher so äußert als in einer richtigen Prügelei. Man kann das jetzt als schwachmatisch empfinden, das stimmt schon, aber also in der Rockmusik ist auch nicht jeder Text irgendwie super sinnvoll und es geht auch in Rockmusik gibt es super viel um Sex und um Frauen und auch nicht immer in allerhöchsten pro-feministischen Tönen. Das muss man auch dazu sagen, es ist halt einfach nur anders verpackt. Muss man auch dazu sagen.
Welche, trotzdem nochmal, lass uns dabei bleiben, bei der Frage, warum Drohgebärden gerade sozusagen elementarer Bestandteil der Hip-Hop-Kultur ist und im Rock sehen wir sie zumindest in dieser Wichtigkeit nicht. Was ist deine Antwort drauf?
Also ich habe immer das Gefühl, dass, also wenn ich mich so mit Leuten zu tun habe, die da herauskommen, klar haben die viel durch Videos und so weiter und so gesehen, aber ich glaube, im Endeffekt geht es tatsächlich um Respekt und vor anderen innerhalb einer Gruppe. Und man kann da jetzt damit falsch liegen, aber Hip-Hop war auch immer eine sehr ironische Bewegung. Also da mehr als man glauben möchte. Diese Leute können auch wirklich mehr über sich lachen, als man denkt. Und ich glaube, dass das Verlangen nach Respekt, was eben wirklich so essentiell ist, auch dazu führt, dass dann, und das wird natürlich auch hauptsächlich von jungen Männern gemacht, ja, dann eben, dass man im Ansichten außerhalb der Zielgruppe oder außerhalb der Community eben mal weit übers Ziel hinausschießt. Aber wie gesagt, innerhalb der Zielgruppe wird das nicht so gesehen, sondern da wird es eher als sportlich gesehen.
Mir fällt jetzt tatsächlich auch noch ein Beispiel ein, das ich auch sehr lustig finde und das witzigerweise in den Alpen verortet ist, und wo es eigentlich ja nicht herkommt. Und zwar sind es die Trackshitters, die irgendwie für Österreich jetzt zweimal versucht haben, in dem Eurovision Song Contest mitzumachen und dann beim letzten Lied eigentlich nichts anderes sagen, außer irgendwie bewegt dein Arsch, so ungefähr nur auf Österreichisch. Die fand ich sehr lustig, weil die dann tatsächlich mit so einem Traktor, also mit einem Trecker, auf die Bühne kam, in Lederhosen, aber gerappt haben und sich wirklich überhaupt nicht ernst nahmen. Damit konnte sogar ich was anfangen.
Also natürlich muss man auch dazu sagen, dass im Hip-Hop nimmt man sich sehr gerne sehr, sehr ernst. Das ist, da ist auch, auf der einen Seite habe ich gerade von viel Ironie gesprochen, aber der Selbsthumor kann auf der anderen Seite dann auch reichen, nur kurze Stichpunkte, um diesen Selbsthumor radikal zu beenden, logischerweise. Das kommt noch dazu. Aber ja, das ist, wie du gerade gesagt hast, das ist halt dann so ein Beispiel, das mit dem Ladies Shaken und so weiter und so fort, das ist jetzt nichts, was wir irgendwie nur für uns geerbt hätten, was nur wir verwenden würden.
Sehe ich ganz ehrlich. Wen meinst du jetzt mit wir gerade?
Mit mir meine ich uns als Community.
Ach so, ich dachte jetzt wir Männer auch.
Nein, ich bin jetzt schon so auf Verteidigungsmodus angekommen, dass ich jetzt also ich meine es aber tatsächlich so.
Komm, streng dich mal an mit deinem Battle. Nee, Posen, ne? Und das zeigen, was man hat und immer sagen, hier, ich bin besser als du, ich habe mehr als du. Und das ist, wenn ich drüber nachdenke, für mich auch ein Zeichen dafür, dass Hip-Hop eine ziemlich materialistische Musikrichtung ist. Also wenn du andersrum denkst, Punk beispielsweise, der hat eine politische Haltung. Wir als Szene komplett gegen das System, gibt's halt im Hip-Hop nicht. Da geht's eigentlich eher darum, Sachen zur Schau zu stellen.
Ist auch ein großer Teil, ja, das stimmt wirklich. War auch immer schon so, das erklärt man dann oft so, dass es eben, wenn man nichts hat, ne, im Sinne von, wir sind die Underdogs und wir kommen irgendwie zu nichts als Afroamerikaner oder auch als mittlerweile großer Anteil als Latinos. Und auf einmal habe ich das und ich wäre immer an, ich bin 18, ich habe nichts gehabt und auf einmal kann ich durch meine Musik Geld machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann auch ein bisschen größenwahnsinnig werden würde. Das ist schon durchaus möglich. Aber das Materielle ist ein, das kann man auch nicht, man kann es auch alles schönreden, das ist eine soziale Kultur, der es nur darum geht, irgendwie die Unterdrückten hochzuhelfen. Nein, es geht auch tatsächlich oft um das Materielle. Ja, und viele Rapper sagen auch, ich rappe, weil ich damit gerade am meisten Geld verdienen kann. Ist so, ja. Also kann man, finde ich, aber kann man auch akzeptieren. Das ist kein, finde ich, kein Widerspruch.
Axel, zum Schluss dieser Sendung hätte ich gerne noch deinen Lieblingsdiss.
Mein Lieblingsdiss. Oh Gott, es gibt so viele. Mein Lieblingsdiss. Christian. Also ich finde, ich kann ja mal meinen Lieblingsdiss auf Deutsch, das ist jetzt auch keine Überraschung, ist von Bass Sultan Hengst. Das ging an Bushido. Das war ein Song, den gab es, glaube ich, gar nicht auf Platte. Da ging es darum, die wichtigste Line ist meiner Meinung nach die, beim Echo sahst du aus so wie ein Rosenverkäufer. Das war einfach 3 Minuten lang wirklich massiv draufgeballert. Das fand ich sehr, sehr schön. Wenn es um deutsche Musik geht, ist das nach wie vor mein Lieblingsdiss. Viele andere würden sagen, das Urteil von Cool Savage ist ein Lieblingsdiss, weil das ist 5 Minuten lang ein riesiges Dissgewitter an seinen ehemaligen Kumpan Echo Fresh.
Gut, was hören wir denn zum Schluss dann tatsächlich? Bass Sultan Hengst? Oder Cool Savage?
Ich würde sagen, Bass Sultan Hengst, ich finde es witziger.
Dann machen wir das. Fick Bushido wird dann der letzte Titel dieser Redaktionskonferenz sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die dabei waren. Rachel Gessert, Christiane Abellein und Christian Schütte saßen hier in Köln um den Redaktionstisch. Und Axel Ramloh vom Deutschlandradio Kultur war uns zugeschaltet. Herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank an euch.
Christian Wilke saß in der Technik, auch da nochmal schönen Dank. Und jetzt steigen wir tatsächlich aus mit Bass Sultan Hengst. Fick Bushido.